Ja, bei dem Sachsen-Projekt habe ich eigentlich am meisten gelernt, muss ich zugeben, weil ich habe zum Beispiel dort auch gemerkt, was gemeint ist, wenn Leute der Osten sagen. Ich habe das ganz oft vorher gehabt, aber nie formulieren können, dass wenn diese Debatte losgeht, dass über den Osten gesprochen wird, dass ich mich damit nicht gefühlt habe. Ich habe mich da nicht wiedererkannt. Also auch mit vielen Witzen über den Osten und vielen Klischees oder auch so den Angriffen, denen man so ausgesetzt ist, da habe ich oft gedacht, warum trifft mich das eigentlich gar nicht? Und dann bin ich nach Sachsen gekommen und habe gemerkt, ah, das trifft mich immer nur zu 50%, weil es referiert zwar auf diese alte politische Einheit, aber kulturell referiert es viel mehr auf Sachsen als auf Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Mein heutiger Gast galt früh als Ausnahmetalent der heutigen Medienlandschaft. Jemand, der Datenjournalismus popkulturell gemacht hat, der Dinge anders anging und so aus einem studentischen Projekt eine sehr bekannte Medienmarke entwickelte, nämlich Katapult. Doch inzwischen geht es um mehr als schöne Infografiken. Es geht um lokalen Journalismus, um Gegenöffentlichkeit, um demokratische Infrastruktur. Mit Katapult MV und inzwischen auch Katapult Sachsen versucht er genau dort Medien aufzubauen, wo viele Redaktionen verschwinden. In Regionen, in denen Wahlkämpfe rauer werden, in denen Vertrauen schwindet, in denen die Alternative für Deutschland stark ist. Sein Anspruch ist groß, Lokaljournalismus nicht nur retten, sondern irgendwie auch neu erfinden, transparenter machen, beteiligter. Wir sprechen über die Anfänge von Katapult, über unruhige Zeiten und darüber, wie man demokratische Öffentlichkeit in strukturschwächeren Regionen aufbaut. Und deshalb sage ich, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Benny Friedrich.
Herzlichen Dank, vielen Dank.
Ja, lieber Benny, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, wir wollen irgendwie über ganz viele Dinge sprechen, natürlich auch über Katapult und über euren Weg. Aber, und das habe ich auch schon angedeutet, irgendwie in diesem Jahr ist ja auch ein besonderes Jahr, Landtagswahlen, und irgendwie steht unsere Demokratie so ein bisschen vor großen Herausforderungen. Und ich will beginnen mit einem Zitat, vielleicht ist das Zitat, was irgendwie am meisten von dir zitiert wird, aber es ist so knallhart auf den Punkt. Du hast mal gesagt, wenn die Nazis nochmal an die Macht kommen, werde ich nicht derjenige sein, der nichts unternommen hat. Ich werde der sein, der alles versucht hat, der sich den Arsch aufgerissen hat, die Feinde der Demokratie aufzuhalten. Wenn wir heute über Medien und Demokratie, Öffentlichkeit, Ostdeutschland sprechen, vor all diesem Hintergrund, wie geht's dir mit all dem gerade? Wie ist so deine Gefühlslage und dein Blick darauf?
Also auf das Zitat, das ist so geblieben, wie ich es damals gesagt habe, und das wird auch nicht weniger, und ja, die Lage wird natürlich immer unangenehmer, ne? Und irgendwann hört man vielleicht auf, sich jedes Mal zu überraschen oder jedes Mal irgendwie so aus dem Mustropf zu kommen und zu sagen, oh je, ist ja nochmal schlimmer geworden, obwohl wir die Vorbilder alle haben aus Italien und Ungarn und USA. Und trotzdem gibt es aber auch irgendwie Hoffnungen und Wege zurück. Das hat man ja zum Beispiel in Polen gesehen, dass es nicht immer nur eine Einbahnstraße sein muss, sondern dass es auch mal wieder woanders hingehen kann. Deshalb bin ich weiterhin davon überzeugt, dass ja, dass das nicht immer nur den einen Endpunkt in die Autokratie geben muss, sondern auch Leute sich engagieren können und eine Gesellschaft auch stärker als das sein können und das aufhalten können.
Ja. Und wir wollen ja auch drüber sprechen, was ihr sozusagen ja dagegen tut oder dafür tut, um die Gesellschaft irgendwie besser zu informieren und aufzuklären. Wir wollen aber erstmal die Zuhörer und Zuhörer so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise nehmen, weil es soll ja Leute geben, die Benny Friedrich noch nicht kennen. Deshalb einmal so zu deinen Ursprüngen zurück. Du bist 1987 in Greifswald geboren und bist dann in Wusterhusen aufgewachsen. Ich habe es gegoogelt, 1000 Einwohner. Bist du sowas wie so ein Ehrenbürger oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe mal ganz gespannt in unsere Abo-Datenbank geguckt und wollte rausfinden, ob irgendjemand aus Wusterhusen Katapult abonniert hat, und es war null.
Oh.
Der Weg zum Ehrenbürger ist noch lang und ich strebe es auch nicht an. Also ich glaube, irgendwie ist das an den Leuten vorbeigegangen. Ja, also ich bin natürlich überzeugter Wusterhusener. Da hat sich ja meine ganze Jugend abgespielt und find den Ort auch bis heute irgendwie anziehend. Aber ich glaube, politisch und medial wird dort die OZ, die Ostsee-Zeitung, gelesen. Da haben wir nur noch nicht so viele Meter gewonnen.
Okay. Aber wenn du so an deine, du hast auch gerade schon gesagt, deine Jugendzeit, wenn du an die zurückerinnerst, du bist noch ein bisschen vor mir, vor der Wende geboren, aber wir beide haben wahrscheinlich von der Wende direkt nicht so viel mitbekommen. Aber wie erinnerst du so diese Zeit, auch so deine Kindheit, deine Jugend? Sind da besondere Bilder, die dir in den Kopf kommen, wenn du an die Jahre zurückdenkst?
Ja, komischerweise fast ähnliche Bilder wie die wir jetzt hier in unserer Katapultzentrale in Greifswald aufgebaut haben. Zum Beispiel sowas wie Baumhaus bauen. Und das Erste, was wir hier, als wir dann das Geld hatten, um uns ein Grundstück zu kaufen, gemacht haben, war ein Holzhaus zu bauen. Das steht bis heute im Garten und 36 Quadratmeter groß und ist unser Werkzeuglager geworden. Das heißt, das hat sich eigentlich da gar nicht so viel geändert. Aber ich hatte wirklich, wenn ich das aus Gesprächen mit anderen Menschen so wahrnehmen, hatte ich im Vergleich wirklich eine sehr, sehr idyllische Kindheit mit Fußball und Baumhaus und nie jetzt in der Kindheit und Jugend den ganz großen Wunsch gehabt, jetzt ganz früh aus dem Dorf raus zu müssen. Das heißt, das haben ja manche viel früher schon. Bei mir ist das dann genau an dem Punkt gekommen, wo ich dann auch in die Stadt konnte. Und deshalb bin ich da sehr mit viel Glück gesegnet worden, dass das alles wirklich sehr harmonisch auf diesem Dorf passiert ist. Da habe ich später sozusagen aus Gesprächen mit anderen Leuten kennengelernt, dass es viel stressigere Orte und unangenehmere Biografien mit Traumaentwicklungen und allem Möglichen passiert ist, wo ich erst sozusagen im Nachhinein rausfinden konnte, dass ich Glück hatte.
Ja, aber wie schön ist da, also ich vergleiche gerade, ich glaube, mein Dorf hat 400 Einwohner, immer noch, glaube ich, stabil geblieben. Also ich hatte auch wirklich eine tolle Kindheit, aber ich kenne sozusagen auch dieses sehr kleine, familiäre und jeder kennt jeden Gefühl. Ja. Hat ja auch was Schönes. Vielleicht in dem Moment so ein bisschen bedrückend.
Gab es denn da schon einen Fußballplatz bei 400 Leuten?
Nee, aber im Nachbarort.
Okay.
Aber man musste sozusagen, ja, man musste einmal mit dem Bus weiterfahren, aber bei uns selbst, und wir waren auch noch mal so ein bisschen, wir haben immer von der Insel gesprochen, also von den 400 waren wir noch mal ein bisschen weiter vorgesetzt.
Ach so.
Das war richtig.
Der Ausbau.
Ab vom Schuss. Ja. Absolut. Mhm. Damals gefeiert, heute denke ich mir so, uiuiui. Aber gut, es ist wie es ist. Aber sagst, du warst auch, Fußball hast du gesagt, aber im Leistungssport selbst warst du auch. War das dein Leistungssport Fußball oder wo bist du sportlich aktiv gewesen?
Ich war Leichtathlet. Ich bin Mittelstrecke gelaufen, 800, 1500 Meter. Und das habe ich auch noch so in der Anfangszeit von Katapult sogar gemacht. Das haben wir richtig intensiv und professionell betrieben mit Trainingslagern im Winter dann in Ostafrika und im Sommer in den Hochalpen. Und ja, das hat meine ganze Familie eigentlich gemacht und mein Bruder ist da eigentlich der erfolgreichste gewesen, der so europäische Spitze so mitlaufen konnte und in Deutschland meistens ganz vorne war. Ich war da eine Stufe dahinter, dass ich deutsche Spitze mitlaufen konnte, aber nicht europäisch.
Ja. Und bist du heute noch, wenn du irgendwie dich abreagieren willst oder den Kopf freikriegen willst, ist Laufen dann noch so ein bevorzugtes Ding oder
leider,
hast du andere
leider
Wege
nicht.
Gefunden?
Wär mein bevorzugtes Ding, aber ich habe mir da irgendwann mal die Achillessehne mit kaputt gemacht und bis heute keinen Arzt gefunden, der das reparieren kann. Deshalb muss ich leider von Schwimmen zu Kraftsport zu Radfahren, alles was nicht so sehr auf die Achillessehne geht. Ne? Ich kann ganz normal gehen, ich kann auch vielleicht dreimal die Woche laufen, aber das ist sozusagen für wenn man mal Leistungssport gemacht hat mit zweimal am Tag trainieren, dann ist das irgendwie traurig, ne?
Und dann ist ein Unterschied.
Mache ich was anderes.
Okay, verstehe. Und du bist, wenn man sozusagen deine Vita weitergeht, du hast Politikwissenschaften und Geschichte studiert und dann ist es ja, korrigier mich, dann schon während der Studienzeit, und da wollen wir jetzt so auf den Katapultbereich auch schon überleiten, zur Gründung von Katapult gekommen. Und wenn die Legende stimmt oder man das so richtig liest, hast du irgendwie zwei Aushänge gemacht und durch den einen Aushang ist es dann zur Katapultgründung gekommen. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen in die Zeit der ersten Überlegung.
Ja, tatsächlich gibt es noch ein Studium, das ich in Frankreich gemacht habe, das Studium des europäischen Rechts. Das ist aber sozusagen im Vergleich zum deutschen und europäischen Recht sehr viel politischer und weniger juristisch angelegt. Und ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss in Frankreich, dieses eine Jahr in Frankreich studieren im Master, dass der wichtig war, um vielleicht den Mut und den Anreiz zu bekommen, was selbst zu machen. Das heißt, das Studium würde ich gar nicht so sehr, das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn ich jetzt mir das so angucke, die Franzosen machen ja ungefähr 500% mehr Karten, Illustrationen, Comics in ihren Nachrichten als die Deutschen. Mhm. Das ist ja bei denen eine sehr ausgeprägte Sache. Und wenn ich mir das, ich war jetzt vor kurzem in Frankreich und habe so gedacht, vielleicht ist das damals mit Katapult gar nicht so, ich habe es nicht gemerkt, ne, in dem Moment, aber vielleicht ist es gar nicht so von irgendwo gekommen. Obwohl natürlich,
okay.
Eigentlich ist es gekommen, weil wir keine Kohle für Bilder hatten und dann irgendwas visualisieren wollten. Ne? Ja. Aber ja, als ich das jetzt so gesehen habe, nochmal dachte ich, die haben ja wirklich viel, viel mehr Spleen als wir für schöne Illustrationen, die jetzt keine Fotos sind. Ne? Das machen ja fast alle ja. Fotos. Insofern, weil ich habe jetzt auf deine Frage nicht geantwortet, aber auf eine andere, die nicht gestellt.
Das ist okay, ich habe sie noch im Hinterkopf. Ja. Nein, aber es ist ja interessant. Manchmal ist es ja so eine unterbewusste, keine Ahnung, in der Beeinflussung ist so ein prägendes Wort, aber man nimmt Dinge auf und hat sie dann irgendwie, findet sie gut oder so. Nee, meine Frage war, genau, wie es eigentlich zur Gründung von Katapult kam. Also wie sich das am Anfang entwickelt hat.
Ich glaube, du meinst die Aushänge, ob das eine Punkband wird oder ein Magazin.
Absolut.
Ist das nicht zeitgleich passiert? Die Punkband war noch viel früher und die sollte aber auch schon Katapult heißen. Das ist, glaube ich, der Zusammenhang, dass ich mir sicher war, dass ich was gründen will und ich war mir sicher, welchen Namen es haben wird, aber ich wusste noch nicht, was es ist. Und die Band ist es nicht geworden, weil sich da, ich glaube, irgendjemand gemeldet hat mit einem Instrument, das aber überhaupt nicht zur Punkband gehört. Heute würde man sagen, es ist total modern und fast gut.
Alle rein, ja.
Ich bin noch von der ganz klassischen Dreierkombi ausgegangen, wo man beim richtigen Punk sagen würde, alles andere ist schon Klassik und das macht da das ist zu fein. Und da hat sich sozusagen niemand Passendes drauf gemeldet und dann hat es irgendwann mit dem Magazin komischerweise geklappt, aber vielleicht ist Greifswald hat da eine engere Verbindung als zur Musik.
Ja. Aber das heißt, genau für all die Katapult nicht kennen, ihr seid gestartet als Magazin und vor allen Dingen bekannt geworden. Und ich habe auch nochmal ein Zitat rausgesucht, das war schon interessant. Habe ich gesagt, Ausnahmeerscheinung in der Medienbranche, ein leuchtender Stern unter lauter Verglühenden. Das fand ich irgendwie,
Wo kommt das?
Klingt. Ja, jetzt hast du mich. Ich glaube, der Spiegel hat das geschrieben. Das würde ich aber nochmal recherchieren. Ich glaube, ja. Nein, aber sozusagen, ihr habt ja draufgesetzt auf Infografiken, also komplexe Themen mit Infografiken irgendwie verständlich zu machen. Und das hat irgendwie total ja so einen Nerv getroffen. Und das zieht sich ja bis heute durch die Marke. Vielleicht magst du da noch so ein bisschen was sagen, was euer Kern ist oder wie damals sich sozusagen dieses Infografikenthema entwickelt hat auch.
Also wir sind, wie ich eben schon mal so angerissen habe, dahin gekommen über einen Mangel. Wir hatten nicht den genialen Masterplan, das genau so zu machen und dann wird es alles so schön funktionieren, wie es funktioniert hat, sondern wir wollten, die ursprüngliche Idee war eigentlich nur, Wissenschaft in eine einfache Sprache zu übersetzen, also eine deutsch-deutsche Übersetzung zu machen. Und dann haben wir aber gemerkt, weil Wissenschaftlerinnen oft nicht die Fähigkeit haben oder sich das nicht antrainiert haben, also auch ganz normal, dass sie so formulieren, dass das die Masse der Bevölkerung lesen möchte, sondern das bleibt eher so in deren Gruppe. Und dann haben wir gemerkt, aber das, wenn wir das jetzt machen, ist das schon mal eine gute Leistung, die wir da erbringen, aber es wird die Leute immer noch nicht viele dazu irgendwie motivieren, das jetzt zu lesen. Wir brauchen irgendwas Buntes, Visuelles, was dazu passt. Und da haben wir uns eben auf diesen Bilderdiensten angemeldet und gesehen, das können wir uns nicht ansatzweise leisten, weil wir alle kein Geld hatten. Dann ist es dazu gekommen zu sagen, okay, dann machen wir da Statistiken zu. Haben mit Balkendiagrammen angefangen, haben dann irgendwann ein Kreisdiagramm gefunden, dann irgendwann eine Deutschlandkarte und eine Weltkarte. Das heißt, wir sind wirklich über den Mangel, den wir finanziell hatten, auf diese heute zentrale Idee und das Image von Katapult über einen Finanzmangel erst gekommen, dass wir heute das Kartenmagazin sind, würden wir nicht sein, wenn irgendjemand reiche Eltern gehabt hätte, dann hätten wir uns wahrscheinlich die Bilder gekauft. Ne? Dann hätten wir uns da irgendwas geborgt oder schenken lassen und dann die Bilder gekauft. Das heißt, das ist heute im Nachhinein betrachtet ein Vorteil gewesen, in dem Moment etwas mittelloser zu sein. Ja, aber es gab sozusagen nicht dieses Geniale, was manche von außen denken, da hat sich einer diese genialen Karten. Wir sind da eher hingefallen, so, ne? Auf diesen Punkt raufgefallen.
Ja. Aber ich finde, also ohne sozusagen zu wissen, was ihr euch damals gedacht habt, und du hast gerade ein bisschen geschildert, aber gerade so das Verständlichmachen von Fakten und von Wissenschaft ist ja heute eigentlich, also nimmt ja an Bedeutung immer mehr zu. War das damals auch schon so ein bisschen ein politischer motivierter Grund zu sagen, wir müssen Leuten auch Wissenschaft und Fakten nahebringen, weil es auch was für unsere Gesellschaft, weil es was mit unserer Gesellschaft macht und es hilft, wenn Menschen das besser verstehen? Oder anders gefragt, wenn ihr heute Katapult gründen würdet, wäre es nochmal vielleicht ein Ticken politischer?
Also ich komme ja aus einer oder anders, was mir am Studium aufgefallen ist, deshalb habe ich das gegründet oder deshalb hatte ich diesen Wunsch, mir ist aufgefallen, dass es unfassbar interessante Sachen in der Wissenschaft gibt, die aber dort bleiben. Das heißt, mir wurde das als Student mitgeteilt oder ich habe dann Texte gelesen, die ich sehr, sehr interessant fand, aber mir war bewusst, dass wenn man das jetzt nicht studiert oder was anderes studiert oder einfach einen Job hat, wo man keinen Bock mehr hat, um bestimmte Sachen zu lesen, dann wird man da keinen Zugang zu finden. Und ich fand dann immer so traurig, dass Politologen oft eingeladen werden, um irgendwo eine Wahl zu analysieren. Das fand ich immer so sehr, das ist nicht die Wissenschaft so, ne? Das ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil davon, aber das fand ich immer langweilig und die ganz großen Erkenntnisse, die dahinter so geforscht werden, das fand ich schade, dass die nicht in den großen Zeitungen gestanden haben. Und das war sozusagen der Wunsch, meine Wissenschaft, ist die Politikwissenschaft, in der ich mich am meisten wiedergefunden habe und wo ich bis heute am meisten dranhänge, diese Wissenschaft irgendwie eine größere Bühne zu geben, weil sie gesellschaftlich relevant ist. Und dann kommt hinzu, dass diese Wissenschaft nicht neutral ist in Deutschland, sondern dass sie in einem historischen Kontext gegründet wurde, der bis heute existiert. Man könnte es auch eine Demokratiewissenschaft nennen, die nicht mehr hinterfragt, ob Demokratie die beste Staatsform ist, sondern die das als Voraussetzung hat und das als Ziel hat und nicht sagt, wir können ja noch mal testen oder noch mal irgendwelche Experimente machen, ob vielleicht die Diktatur nicht doch besser für die Menschen ist. Ne? Dass diese Neutralität hat diese Wissenschaft aufgegeben und von vornherein gesagt, wir versuchen die Demokratie zu erhalten, uns auszubauen und alles, was antidemokratisch ist, das versuchen wir irgendwie Mechanismen zu finden, das zu verhindern. Insofern ist das Politische schon in meinem Studium enthalten.
Ja, spannend. Als ich mich so vorbereitet habe auf diese Folge, ist sehr interessant, auch die Entwicklung ein bisschen zu sehen von Katapult oder auch, wir werden ja gleich noch darauf zu sprechen kommen, welche zusätzlichen, wie soll man sagen, Aktivitäten ihr noch gestartet habt. Und ich dachte, vor dem heutigen Hintergrund würdet ihr Dinge anders machen und deshalb finde ich es total interessant, wie du auch so die Anfänge begründest, weil...
Und denkst du, es war unpolitischer am Anfang?
Nee, das weiß ich nicht, weil nun muss ich zugeben, dass ich euch nicht seit 2015 oder seit der Gründung verfolge, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es heute oder wenn ihr es heute gründen würdet, man nochmal einen anderen Schwerpunkt auf Themen, auf Vermittlung, Verbreitung legen würde, als es damals vielleicht der Fall war.
Vielleicht zwei kurze Gedanken dazu. Manchmal kriegen wir das nämlich als Kritik zugesandt, dass die sagen, ihr seid zu politisch geworden, dieser Kampf gegen die Nazis und gegen das Autokratische, das hattet ihr früher nicht und das war angenehmer. Und dann antworte ich da auch total gerne drauf. Also die Kritik kann man, wenn das unangenehm ist den Leuten, dann kann man da nicht viel machen, wir werden das dann nicht ändern. Aber was ich denen schreiben kann, ist, dass wir schon in Ausgabe 2 einen Quiz gemacht haben und das hieß AfD oder NSDAP. Und da musste man immer sozusagen es war im Heft, im zweiten Heft. Und dann hat man erst eine Aussage auf der rechten Seite des Magazins gehabt und auf der nächsten Seite konnte man dann umblättern und sehen, welches das ist. Damals hatten wir total Angst, dass uns die ganzen Wissenschaftler abspringen, mit denen wir kooperiert haben, ob das zu hart ist. Ne? Und dann haben wir die gefragt und dann haben die, wie sie das finden. Und dann haben die sowas geantwortet wie, ich hatte 2 von 5 richtig. Also, ich habe es einfach gemacht. Und dann das Zweite, wir gehen gerade ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Also Katapult hat am Anfang ganz stark auf Wissenschaft und Kommunikation aus der Wissenschaft herausgesetzt, ist irgendwann auch ein bisschen mehr ins Humorige gegangen und hat eher auch einfache Statistiken dargestellt. Das machen wir bis heute. Und jetzt bauen wir gerade eine ganz neue Wissenschaftsredaktion auf, die sich nur damit beschäftigen soll, zu übersetzen wissenschaftliche Sprache in deutsche Sprache. Die wird gerade gegründet und da gibt es jetzt die ersten Leute, die hier bei uns anfangen. Also es gibt eine kleine Rückbesinnung oder zurück zu den Wurzeln bei Katapult jetzt gerade.
Na, wie schön. Und ein Ding, was ja bei euch immer Bestand hatte, war der Standort Greifswald. Stand es jemals zur Debatte, ins politische Berlin oder ins, weiß ich nicht, ins hippe Kreuzberg oder sonst wo zu zielen? Oder war Greifswald immer gesetzt?
Die Debatte haben das andere Leute gemacht, durchaus. Mhm. Wir hatten ja mal am Anfang eine Beratung aufgedrückt bekommen für eine Förderung, die wir mal bekommen haben. Die waren auch nicht jetzt nur, irgendwie haben nicht nur falsche Beratung gemacht, aber vieles war auch irgendwie Quatsch, fand ich. Und darunter war zum Beispiel der Tipp, dass wir in Städte gehen müssen, in denen es schon Medien gibt. Ein Punkt zieht auch, ich verstehe das auch alles, ne, aber es ist trotzdem langweilig natürlich und wir sind ja auch keine, wenn ich nach Berlin fahre, habe ich jedes, also ich mag die Stadt sehr gerne und trotzdem kriege ich sehr schnell das Gefühl, dass ich Greifswalder bin, vor allem wenn ich nicht, wenn ich woanders bin, ne, dann weiß ich so ziemlich stark, wo ich hingehöre, so. Und ja, wir haben hier keine Promis, die hier rumlaufen, ne, das finde ich irgendwie angenehm, so. Das gibt einem eine schöne Distanz, Sachen kritisieren zu können, wenn man nicht so viele Leute kennt. Das finde ich wirklich gerade im Journalismus sehr, sehr angenehm, nicht mit jedem verbändelt zu sein. Und, ja, das wurde viel, aber nicht mit uns so richtig. Für uns war das klar, dass wir hier sind. Aber das wurde viel diskutiert, in welche Stadt wir gehören. Und wir haben uns ja nun mal hier jetzt dieses riesengroße Gebäude gekauft. Ich glaube, das ist Statement genug, mit der Firmengröße sich einigermaßen finanziell zu verheben. Und wir haben 5 Millionen Euro Umsatz und hier ein Gebäude für 3 Millionen insgesamt. Also es ist eigentlich viel zu groß für diese ganze Sache. Aber wir wollten das unbedingt. Ne? Das ist eine alte Schule, die wir renoviert haben. Und wenn man sich das mal anguckt, wie viele Menschen wir sind und wie groß das Gebäude ist, das ist luxuriös. Ne?
Ja. Aber das ist auch schön, weil das auch die perfekte Überleitung ist, jetzt ungeplant, aber es passt total gut, sozusagen vom Standort Greifswald und dem Commitment, womit du und ihr ja wirklich auch auffallt, beziehungsweise, also mir zumindest positiv und überzeugt ist sozusagen das Engagement oder der Kampf, das Engagement für die Demokratie und für die Bundesländer, in denen die Demokratie vielleicht noch ein bisschen mehr gefährdet ist und vor allen Dingen der Kampf, so muss ich es richtig sagen, gegen antidemokratische und extremistische Strukturen und habe deshalb auch Katapult MV und Katapult Sachsen gegründet und ich habe als Begründung bei euch gefunden, warum Katapult MV als erstes gegründet wurde. Ich zitiere mal, wir wollen die Monopolisierung des MV Zeitungsmarkt aufbrechen und die dringend notwendigen journalistische Vielfalt in die Region zurückholen. Ist ja ein Riesenprojekt, ist auch durch die Medien gegangen. Vielleicht magst du uns da einmal ein bisschen mit in eure Überlegungen nehmen. Wo steht ihr oder was war so das Ziel dieses neuen Ablegers von Katapult, der bewusst ja auf eure Region, auf eure Heimat sich fokussiert?
Wenn man das jetzt in so einen ganz abstrakten Raum legt, hatte ich nie das Interesse, eine Lokalzeitung oder eine Regionalzeitung. Ich glaube, es ist eine Regionalzeitung geworden. Wir hatten nie das Interesse, eine Regional- oder Lokalzeitung zu gründen. Das ist tatsächlich eher aus einem zwei Jahre langen Abfuck-Moment entstanden, weil wir hier drei größere Zeitungen in MV haben, die sich den Markt geografisch aufteilen. Ich glaube, nur die Stadt Usedom und in Rostock, da gibt es jeweils dann zwei. Aber es gibt im Norden die Ostsee-Zeitung, im Südwesten die Schweriner Volkszeitung und im Südosten den Nordkurier. Und wir sind hier auch in so einem kleinen Übergangsbereich zwischen Nordkurier und Ostsee-Zeitung. Und uns ist eben aufgefallen, dass irgendwann der Nordkurier nach rechts driftet und sogar in die Querdenkenbewegung, in die ganze Corona-Leugnungs-, dass diese Leute, dass nicht mehr über die berichtet werden, sondern dass diese Leute beim Nordkurier arbeiten und dort Artikel schreiben. Und das hatte zum Ergebnis, dass dort immer wieder Mordaufrufe in den Kommentarspalten vorgekommen sind. Und das ist hier in so einem kleinen Bundesland mit 1,6 Millionen Einwohnern und wirklich Dörfern, in denen sich viele Leute einfach kennen, also sehr, sehr klein ist so. Man wohnt immer irgendwie auch ziemlich nah an Leuten, neben denen man vielleicht nicht unbedingt wohnen will politisch. Und also ich meine jetzt nicht irgendwie demokratische Parteien, sondern wirklich überzeugte Skinheads und gewaltbereite Nazis. Es ist immer irgendwo nah. Und wenn man dann sich sowas anguckt, ne, sowas beginnt immer mit Kommunikation, da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig, dass Gewalt meistens nicht einfach so von 0 auf 100, sondern dass Kommunikation vorweg geht. Und wenn man sich das dann angeguckt hat, diese Kommentare, die waren voller Fantasie, andere Menschen zu ermorden. Und wir haben den Nordkurier darauf hingewiesen und gesagt, ihr müsstet das bearbeiten, ihr müsstet da irgendwie, das muss jemand moderieren. Ne? Und also zum Journalismus haben wir da noch gar nichts gesagt. Wir haben das erst später mitbekommen, dass das vielleicht das Ziel war, diese ganzen Kommentare zu bekommen, weil es darum geht, einfach ganz viele Kommentare zu bekommen und denen einfach egal ist, was politisch da passiert. Und das hat mich 2 Jahre lang so hochgeschaukelt, dass wir immer wieder das gemeldet haben, immer wieder angesagt haben, ey Leute, diese Kommentare kommen von Leuten, die wohnen eventuell dicht bei uns und es wird an Leute gerichtet, die wohnen gerade hier in Turnhallen. Das sind Geflüchtete, die nicht genug Platz haben. Und das ist unangenehm, sowas zu lesen. Und nach 2 Jahren haben wir gemerkt, der Nordkurier provoziert das, der möchte das. Das ist das Ziel. Mhm. Das war so frustrierend, dass wir dann gesagt haben, das ist also der ganz konkrete Grund, warum wir Katapult MV gegründet haben. Das ist eigentlich ganz konkret, weil wir so sehr unzufrieden mit dem Nordkurier waren. Ja.
Okay. Also mega, mega, ja, Geschichte oder Motivation. Und aber was versucht ihr dann oder wie macht ihr es bewusst anders? Wie versucht ihr die Menschen zu erreichen und mit welchen, also, oder wie geht ihr es anders an? Was sind Inhalte, was sind irgendwie Wege, um Menschen über Themen zu informieren, von denen ihr glaubt, dass sie sie wissen sollten oder kennen sollten?
Also ich glaube, es sind vor allem, was wir als Ergänzung anbieten können gerade in MV und was ich echt auch nicht missen wollen würde hier in der Zeitungslandschaft, die wir haben, das sind, glaube ich, Hintergrundberichte, für die die Tageszeitungen, die wir haben, nicht die Zeit haben. Die müssen ja so viel Platz füllen in so kurzer Zeit. Da habe ich auch Respekt vor, ne? Einerseits, dass die ein krasses Pensum haben und in den letzten 20 Jahren die Hälfte ihrer Abos verloren haben. Das heißt auch Personal verloren haben und trotzdem diesen Druck haben, so viel Infos in so wenig Zeit zu produzieren. Und wir haben Abonnierende, die jetzt nicht auf Masse gehen und sagen, ich habe aber heute noch nicht meinen 5. Artikel pro Tag gelesen, sondern die sind auch okay damit, unsere Abonnierenden, wenn sie nur ein paar Artikel pro Woche kriegen und dafür sind die aber detaillierter und besser aufbereitet und haben eben ein paar Statistiken, bei denen man auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Und das ist, glaube ich, das Erste. Wir nehmen uns für Sachen Zeit, für die anderen großen Medien verständlicherweise die Zeit nicht haben. Und zweitens gucken wir bei ein paar Themen wirklich spezieller hin und forcieren dort auch. Und das ist alles, was so im administrativen, polizeilichen Bereich um Korruption geht, weil wir da auch merken, dass vor allem rechtsextreme, rechtsradikale Gruppierungen versuchen reinzudrängen. Da haben wir also ein besonderes Auge drauf. Ansonsten, glaube ich, machen wir sehr, sehr viel mit im Bereich von prekärer Arbeit, Ungleichheit, also alles das, was auch einen großen Unterschied zu westdeutschen Bundesländern ausmacht, dass eben bei uns die Gesellschaftsschicht, der es wirtschaftlich nicht so unfassbar gut geht, deutlich größer ist als im Westen. Also in diesem Bereich fokussieren wir doch sehr, weil das am Ende natürlich auch immer Bevölkerungsschichten sind, die für Populismus, egal von welcher Ecke, empfänglich sind, weil ja, je verzweifelter ein Mensch ist, desto eher greift man irgendwann zu radikaleren Lösungen. Ja. Das ist menschlich und deshalb ist es gut, das zu behandeln.
Ja. Naja, und es ist ja auch einfach so, dass eine Berichterstattung, wie ich mich wiederfinde, wie über mich berichtet wird, wie mit mir gesprochen wird, halt auch ganz viel mit dem Bewusstsein von Menschen macht. Und wenn es sozusagen, das ist ja, hatten wir auch ganz oft schon in diesem Podcast, wenn einfach keine Repräsentanz von Themen, von Nöten, von Sorgen, von Chancen da ist, sondern einfach so ein, ja, eine sehr in Teilen unemotionale oder verurteilende Berichterstattung, dann macht das ja was mit den Menschen. Und deshalb so ein bisschen gebt ihr ja auch der Region eine Stimme oder gebt Themen drauf. Und die Frage, die ich hätte, wäre, glaubst du, dass Journalismus ganz grundsätzlich auch regionale, wie soll ich sagen, Identitäten fördern kann oder stärken kann oder eine regionale Identifikation? Ist das auch so ein bisschen Motivation eures Projektes, dass diesen Zusammenhang wiederherzustellen?
Das war es jetzt erstmal nicht. Das kann es machen. Das mache ich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht das Team das vielleicht ab und zu? Das sind aber wahrscheinlich eher die, also es sind nicht meine gesellschaftlichen Kernthemen, die ich unbedingt sehen will. Das fällt, glaube ich, so nebenbei ab, ne? Was macht diese Region aus? Was ist die Leute hier stolz? Das kann man vielleicht manchmal auch irgendwie witzig machen, indem man guckt, wird hier ein Getränk getrunken, was in anderen Ländern gar nicht. Das ist ja sowas verbinden ja Menschen oft mit Identität, ja. Dass sie sich anders irgendwie verhalten als der Rest des Landes so. Und ich finde das aber okay, das kann man machen, aber ich finde es nicht zwingend, oder ich habe es nicht richtig verstanden, wie du es gemeint hast, aber ich fände es auch okay, wenn wir das Also die größte Eigenart des Ostens ist ja zurzeit irgendwie, dass die AfD deutlich höher gewählt wird als im Westen. Und das stellen wir dann tatsächlich heraus. Ja. Aber alles andere, ja, da fokussieren wir zumindest nicht gewollt drauf.
Nein, aber das ist ja auch total legitim, weil ich meine, auch in diesem Podcast wird eigentlich zum Schluss, die Frage kriegst du ja dann auch noch, was sind irgendwie so Dinge, die man gern beibehalten möchte, werden ja auch einfach sehr viel kulinarische Dinge genannt. Das sind so identifizierende oder identifikationsstiftende Sachen, womit sich Leute verbinden oder irgendwie so ein Heimatgefühl haben. Ja. Aber gibt es dann Dinge, die du neu gelernt hast, über dein, also auch über MV, was dich positiv, negativ erschockert?
Total. Ich muss aber zugeben, ich habe noch viel mehr gelernt. Weil wenn man irgendwo wohnt, dann hat man natürlich die groben Strukturen, die groben Gewichtungen, die weiß man, vor allem wenn man wahrscheinlich im Journalismus arbeitet, die hat man irgendwie drauf. Und dann lernt man noch ein paar Sachen dazu. Aber für mich war fast noch interessanter, jetzt Katapult Sachsen zu gründen, weil da habe ich gemerkt, wie falsch ich herangehen würde, wenn ich so ein Bundesland jetzt irgendwie inhaltlich leiten müsste. Da kommen dann so Sachen raus, die man eben nicht weiß. Ne? Ich wollte zum Beispiel die große Eröffnung für Katapult Sachsen in die Ferien legen mit dem Argument, dass ja in den Ferien mehr Leute da sind. Also in Greifswald ist das so, weil wir Urlaubsregion sind. Und würde, wenn man hier in den Ferien was eröffnet, würden hier mehr Leute kommen. Und die Sachsen haben mir dann, also die Chemnitzer haben mir gesagt, ja gut, können wir in den Ferien machen, aber dann hast du die Hälfte der Stadt noch hier. Ich denke, wieso das denn? Das sind ja genau die Leute, die losreisen und die dann irgendwo in Urlaub gehen. Und das ist jetzt nicht, sagen, so sehr Urlaubsgebiet wie bei uns. Und vielleicht war es jetzt in der Kulturhauptstadt ein bisschen mehr Urlaubsgebiet, aber sonst eigentlich nicht. Und das sind so Sachen, da gewinnt man irgendwo ein Gefühl für oder auch man sammelt einfach Wissen an. Das fand ich ganz interessant. So, dass ich glaube, ja, bei dem Sachsen-Projekt habe ich eigentlich am meisten gelernt, muss ich zugeben, weil ich habe zum Beispiel dort auch gemerkt, was gemeint ist, wenn Leute der Osten sagen. Ich habe das ganz oft vorher gehabt, aber nie formulieren können, dass wenn diese Debatte losgeht, dass über den Osten gesprochen wird, dass ich mich damit nicht gefühlt habe, dass ich mich damit nicht, ich habe mich da nicht wiedererkannt. Also auch mit vielen Witzen über den Osten und vielen Klischees oder auch so den Angriffen, denen man so ausgesetzt ist, da habe ich oft gedacht, warum trifft mich das eigentlich gar nicht? Und dann bin ich nach Sachsen gekommen und habe gemerkt, ah, das trifft mich immer nur zu 50%, weil es referiert zwar auf diese alte politische Einheit, aber kulturell referiert es viel mehr auf Sachsen als auf Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind sprachlich vom Verhalten viel mehr wahrscheinlich an Schleswig-Holstein und Hamburg und Niedersachsen dran, also so vom an Sachsen ange. Also wenn man jetzt unterschiedliche Leute sprechen hören würde, würde man wahrscheinlich eher da so Grenzen ziehen. Und deshalb hab ich da so gelernt, was viele Leute meinen, wenn sie Osten sagen und dass wir damit immer nur so zusammen Teil gemacht sind und das irgendwie auch entspannter sehen. Das fand ich, ja, das hat mich irgendwie beeindruckt, diese Erkenntnis.
Aber das finde ich spannend. Ich als, also so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt schon. Also ich als Sachse, genau, in den Ferien sind wir weg gewesen, weil dann sind wir zu euch gekommen, dann sind wir an die See gefahren. Und es ist richtig, weil ich meine, ich glaube, wenn du einfach so eine pauschale Frage stellen würdest, skizziere mir den typischen Ostdeutschen, ich glaube, dass viele ihn oder sie Richtung Sachsen, Thüringen noch irgendwie skizzieren würden, rein vom Dialekt, vom Habitus, auch wenn, keine Ahnung, irgendeine in Fernsehserien oder in Filmen, der Ostdeutsche, meistens sächselt er und was man dann damit verbindet, ist, das ist dann mal zweitrangig, aber es wird eher immer in diese Richtung, das ist total interessant, habe ich so aber noch nie drüber nachgedacht, aber deshalb, ja, spannender Punkt.
Vielleicht sind wir auch so klein hier in Mecklenburg-Vorpommern und so irrelevant, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Dann, ne? Brandenburg ist ja auch so klein. Dann sind wir hier die
Naja.
Dann könnte man nach Ost-Berlin so ein bisschen gucken. Aber das ist mir so bewusst geworden, dass wir eigentlich runterfallen bei diesem, dass wir nicht mal beim negativen könnte man sich vielleicht eine neue Art entwickeln, dass man sich darüber jetzt aufregt, dass wir nicht mal bei einem negativen Klischee dabei. Aber ich fand es einfach sehr, sehr, das hat mir über mich irgendwie so ein bisschen was erzählt und das fand ich in diesem einen Jahr, in dem ich so mehr in Chemnitz als in Greifswald war, fand ich sehr, sehr spannend. Ja.
Das glaube ich. Nee, und mehr aufregen wollen wir uns gar nicht. Leute regen sich schon genügend auf. Ich will noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil dieses Jahr ist natürlich auch für euch, für Mecklenburg-Vorpommern irgendwie ein spannendes Jahr, stehen Landtagswahlen an. Und ohne jetzt auf Prognosen einzugehen, aber es wird einfach so sein, dass die Alternative Deutschland natürlich ein krasses Ergebnis einfahren wird. Deshalb so ein bisschen die Frage an dich, auch als Unternehmer in der Region. Wie nimmst du gerade die aktuelle Situation wahr und auch welche Verantwortung haben? Ich meine, du hast ja schon, oder ihr beweist es regelmäßig, welche Verantwortung übernehmt, aber welche Verantwortung haben auch Unternehmer und Unternehmer, Menschen, Zivilgesellschaft, gerade in dieser Zeit Flagge zu zeigen oder Kante zu zeigen?
Ja, bei uns ist das, glaube ich, gerade alles, weil man merkt jetzt schon, es ist wirklich ein territorialer Kampf geworden, ne? Von Spraying, wo sich irgendwie Leute gegenseitig was ihre, also es ist irgendwie ein bisschen so wie in der Natur wieder geworden, dass es um Landeroberung geht, um Machtdemonstrationen, wir hatten hier eine Zeit, da haben wir eine Lagerhalle gebaut und es sind ständig irgendwelche Nazis raufgekommen, die unsere Bauarbeiter versucht haben, davon abzuhalten, dort zu bauen, weil sie dachten, würde ein Geflüchtetenheim werden. Und das ist jetzt gar keins geworden, es ist eigentlich scheißegal, aber ne, dass die jetzt einfach falsch informiert waren, ist eigentlich egal, weil man sieht, welches Selbstbewusstsein die politisch haben. Früher, wenn das jetzt die NPD eigentlich auch nicht, also Leute, die NPD früher gewählt haben, die hätten auch kein Geflüchtetenheim unterstützt, sondern eher abgelehnt. Und die wären aber, die hätten nicht den Mut und nicht die Breitseite gehabt, irgendwo auf dem, also nicht jetzt, die hätten das nachts vielleicht gemacht, ne? Die hätten da irgendwie vielleicht einen Anschlag draus gemacht oder irgendwie eine NSU oder so geschickt. Aber die machen das am helllichten Tag und haben sozusagen das Verständnis, dass sie im Recht sind, gehen auf ein privates Grundstück und versuchen, Leute von ihren Arbeiten abzuhalten. Und das ist wirklich, das zieht sich so durch, das zieht sich auf den Demo-Berichterstattung durch, die wir machen, dass die Leute unfassbar selbstbewusst geworden sind. Was man so jetzt, weiß ich, von der NPD nie so wahrgenommen, das waren immer irgendwelche Untergrundtreffen, die gemacht haben und niemand hat sich wirklich in der Öffentlichkeit hingestellt und gesagt, ja, ich bin ein NPD-Wähler, das gibt's ganz, ganz selten. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer heute und deshalb sind die ganzen Projekte, die jetzt hier gestartet wurden, vor allem aus Rostock, um demokratische Kräfte sichtbar zu machen, zu bündeln, Festivals zu bauen, die sind unfassbar wichtig, damit man nicht wirklich irgendwann das Gefühl bekommt, es gibt hier nur noch eine Richtung und das ist irgendwie AfD. Weil die anderen Leute gibt's ja immer noch. Ne? Es tut manchmal weh, wenn dann gesagt wird nach einem Wahlergebnis, ja, wir machen jetzt keinen Urlaub auf Rügen mehr, weil da waren über 50% AfD-Wähler. Und ich kann das erstmal im ersten Moment verstehen, dass das so gemacht wird. Und gleichzeitig ist es natürlich so falsch, ne? Weil es irgendwie in jedem Land, wir können jetzt auch sagen, wir finden Vereinigten Staaten von Amerika alle komplett bescheuert, aber man muss dann trotzdem sagen, da gibt es auch eine Bevölkerungsschicht, die genauso angenervt und in Sorge ist wie wir. Ne? Das sind eben die 49%, die nicht Trump gewählt hätten. Und diese Differenzierung, glaube ich, die sollte man sich beibehalten, egal wie weit das eigene Bundesland nach rechts abgerutscht ist.
Ja. Und nun bist du ja auch ein Vertreter der Medien. Welche Verantwortung, ist ja eine große Frage immer. Wir hatten vor vielen Folgen auch die ehemalige MDR-Chefredakteurin Julia Kritian hier. Welche Verantwortung haben Medien auch in dieser ganzen Berichterstattung, wie über, in Anführungszeichen, den Osten gesprochen wird? Weil es wird ja einfach auch oft gesagt, die Medien verstehen uns nicht. Was ich vorhin gesagt habe, irgendwie die fehlende Repräsentanz vielleicht teilweise. Was können wir, also auch Blick nach vorn, was kann besser gemacht werden? Was können wir tun, um zumindest diesem medialen Trend entgegenzuwirken?
Also wir müssen ja akzeptieren, die ganz großen Medien sind in neuen Bundesländern, sondern in den alten oder halt in Berlin. Und die große Kritik, die ja viele aus dem Osten teilen, die ich aber gar nicht so teile, zumindest nicht so, ist ja, dass es oft wie so ein Zoobesuch wirkt, ne? Dass Leute mal mutig sind und von Hamburg nach irgendein Nazi-Dorf nach MV fahren und das wirkt dann so ein bisschen wie, ich bin in den Zoo gefahren, hier habe ich einen Nazi gefilmt und dann bringe ich das Material zurück und dann gibt es da einen Bericht. Das finde ich gar nicht so verkehrt, wie das andere sozusagen so kritisieren, weil irgendwie so funktioniert Journalismus nun mal. Ne? Das ist okay, wir fahren, Kriegsreporter fahren, leben, sind jetzt auch nicht dazu verdammt, ihr Leben lang im Krieg zu wohnen, sondern die fahren dahin, machen ihren Bericht und fahren nach Hause und sagen, was sie gesehen haben. Ich glaube, was zu kurz kommt, und das sind die Berichte über die Menschen, die auf der demokratischen Seite kämpfen. Das ist mein Eindruck, dass sozusagen, wenn das passiert, immer oder zumindest eine kleine Verzerrung oder vielleicht auch eine große Verzerrung stattfindet, dass sehr gerne dieser Zoobesuch bei den Nazis gemacht wird und viel weniger die Leute gezeigt werden, von Omas gegen rechts, zu kleinen Medien, Bloggern, die sich zusammenschließen, die sagen, nö, wir wollen da gerade nicht mitmachen. Ich glaube, die sind unterrepräsentiert und das versuchen wir mit unseren Medien sozusagen auszugleichen. Und dieser Besuch bei den Nazis, das ist überrepräsentiert. Das ist dann manchmal ein Dorf, die Verhältnisse sind wirklich krass. Aber manchmal denke ich, das ist einfach jetzt eine sehr geile Story. Das kann ich verstehen, wenn da so ein Dorf ist mit 20 Einwohnern und davon sind 18 Nazis. Das ist eine krasse Story. Und gleichzeitig sind das immer noch 18 von 1,6 Millionen. Und das ist die Verantwortung, die ich so spüre, dass man vielleicht auch sich solche Geschichten raussuchen kann, die eher Hoffnung machen auf der demokratischen Seite. Das andere trotzdem nicht vernachlässigend, aber ich glaube, zurzeit ist es verzerrt.
Ja, absolut, stimme ich dir komplett zu. Und wir biegen so ein bisschen in die Zielgerade ein, weil du hast ja in diesen letzten Jahren, in denen du mit Katapult unterwegs warst, auch irgendwie Ups und Downs gehabt. Eine Sache, über die wir noch gar nicht sprachen, du hast eine Aktion oder ihr habt eine Aktion gestartet, wo ihr Originalzitate von AfD-Mitgliedern gedruckt habt. Das war vor der Bundestagswahl, wenn ich mich recht erinnere. Ihr wolltet Menschen aufzeigen und die schonungslose Wahrheit und das, die, sagen wir mal, hässliche Fratze aufzeigen. Und gleichzeitig kam es so wie ein Bumerang zurück, weil man gesagt hat, naja, wenn es dann einmal geschrieben ist, sozusagen, dann ist es auch manifestiert. Also gute Dinge, die irgendwie zurückkam. Was motiviert dich oder was gibt dir sozusagen tagtäglich die Energie, diesen Kampf zu führen und auch, also Kampf ist ein doofes Wort, aber sozusagen mit diesem Einsatz reinzugehen? Wo sagst du, das will ich, dass sich das gelohnt hat, wenn wir, keine Ahnung, in 10 Jahren hier wieder zusammensäßen?
Gelohnt hätte es sich wirklich, wenn wir weiterhin Regierungen haben, die wir nicht lieben und nicht mögen müssen, aber trotzdem sich an demokratische und rechtsstaatliche Regeln halten. Dann wäre schon alles okay für mich. Ich glaube, das ist das, wofür ich und wo ich wahrscheinlich mein Studium und wahrscheinlich auch mein Elternhaus sensibilisiert haben für. Und dafür habe ich vielleicht auch zu viel dann Geschichte und Politik studiert, als dass man weiß, wie es sich in Staaten lebt, in denen das nicht so ist. Das ist für mich einfach Horrorszenario genug, um das erhalten zu wollen, was wir hier gerade haben. Ich glaube, mein Gefühl ist so, dass ich hier in so eine Demokratie reingeboren wurde und die ersten Jahre noch, als ich so Kind und Jugend war, war das für mich selbstverständlich. Und irgendwann habe ich auch in der Schule manchmal so gedacht, ja, wir haben es jetzt verstanden, ihr habt uns jetzt 100-mal gesagt und wir haben hier die Weimarer Zeit und da haben wir was draus gelernt, Und dann hat es aber nicht aufgehört in der Schule. Ich dachte irgendwann, Leute, gerade die Deutschen, wir werden nicht so bescheuert sein, das jetzt nochmal, das ist jetzt klar. Das ist echt schmerzvoll, jetzt zu merken, ach so, das war nicht zu viel, weil es ist ja gar nicht überall angekommen oder es ist nicht im Maß angekommen. Das ist meine Motivation, das alles zu machen. Und vielleicht auf dieses Projekt, dieses eine, was ja erstmal ein Scheitern war, das finde ich eine der katapultigsten Sachen, die wir je gemacht haben. Dieses Projekt, wo du sagst, das ist gescheitert da. Weil das war ja wirklich so, wir haben es gut gemeint und vielleicht wäre es gar nicht gut gewesen. Das war das Schönste im Nachhinein. Wir haben bestimmt eine Woche hier gegrübelt und überlegt, was meinen die mit ihrer? Wir haben die Kritik am Anfang nicht verstanden und wir haben sie aber ernst genommen. Also das ist eine ganz kuriose Kritik, nicht zu verstehen und sie dann ernst nehmen zu wollen, ist erstmal eine doofe Ausgangssituation. Dass man irgendwie denkt, sind wir zu blöd dafür? Warum sind die alle so viel schlauer als wir? Dann haben wir Wissenschaftler angeschrieben. Wir haben alle Gedenkstätten von Konzentrationslagern angeschrieben und gefragt, wie die dazu stehen. Und am Ende, und wir haben auch unsere Kritiker, egal wie aggressiv sie das formuliert haben, wir haben darum gebeten, uns Hinweise zu geben auf Mechanismen, wie was im Kampf gegen rechts. Und dann ist uns aufgefallen, dass ganz viele Leute ein Wissen haben, das aber irgendwie eine Insel bleibt, dass sie mal irgendwo eine Studie gelesen haben und dass sie mal irgendwo mitbekommen haben, wenn man das macht, wirkt das eher für die AfD und nicht dagegen oder für Rechtsextremismus und nicht eher dagegen. Und diese Umfrage, die wir da gemacht haben, weil wir es ja verstehen wollten, hat dazu geführt, dass wir danach ein Buch produziert haben, das alle Studien zu dieser Frage, also was hilft gegen Rechtsextremismus? Wir haben alle Studien weltweit gesammelt, es sind nämlich 36 Studien, haben die zu so einem Buch zusammengepackt und dann wurde es auf einmal wieder total katapultig, ne, dass wir sagten, okay, eigentlich ist das unser Moment. Wir wurden zwar krass kritisiert und die Leute fanden das total dumm, wir verstehen sich so ganz, aber was ist, wenn wir das jetzt einfach auf ein anderes Niveau heben? Das fand ich einfach sehr, sehr schön, Kritik anzunehmen, das Ganze zu verstehen und dann daraus ein Verständnis zu machen, was ein größeres Projekt zu machen. Das wurde dann sehr gelobt, ne, dass wir es ernst genommen haben und dass wir was draus gemacht haben. Und es ist ein super erfolgreiches Buch nebenbei. Da war ich sehr stolz drauf, dass wir uns das angetan haben. Nicht die Aktion die erste, sondern wir haben uns angetan, das ernst zu nehmen. Das war anstrengend. Ne? Das waren schlaflose Nächte und das waren Diskussionen, alles Mögliche.
Ja. Aber weißt du, und damit schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis und auch der Kreis dieses Gesprächs, weil am Anfang habe ich gesagt, du oder ihr, die einfach Dinge anders angehen, vielleicht war das einfach ein anderer Angang, der so einen kurzen Zwischenstep brauchte, um am Ende irgendwie Kraft zu erzeugen oder halt irgendwie noch positiver wahrgenommen zu werden. Also ich habe am Anfang die Kritik auch nicht verstanden. Mhm. Als ich es dann gelesen habe, dachte ich, ja, okay, es sind Punkte, die man nicht ganz wegreden kann. Und trotzdem, deshalb habe ich ja die Frage gestellt, man geht mit so guten Intentionen rein und denkt sich, ey, wir geben hier alles für die Stärkung der Demokratie und kriegt dann so ein kleines Beinchen gestellt. Das muss ja irgendwie so zumindest anfühlen.
Das war schon aggressiv und ich glaube, was uns am meisten daran wehgetan hat, war, dass es von der falschen Stelle gekommen ist. Wir werden ja kritisiert und das ist ja ganz okay. Ne? Wir sind jetzt nicht irgendwie dünnhäutig oder so bei Kritik, aber wenn das eigentlich von Leuten kommt, die man schätzt und die man demokratisch wichtig findet, dann ist es blöd. Ne? Dann muss man schon mal fragen. Ja. So, wenn die Nazis hier bei uns auf dem Gelände versuchen, unsere Bauarbeiter abzuhalten, dann denke ich, okay, wir haben bis hierhin alles richtig gemacht. Aber so rum war das eben blöd. Ne? Dann muss man schon
fragen. Lieber Benni, zum Abschluss gibt es immer drei Fragen in diesem Podcast. Ja. Die erste Frage ist, Ostquote, also ähnlich wie eine Frauenquote für Ostdeutsche in Führungspositionen, ja oder nein?
Wenn es öffentlich-rechtliche oder staatlich involvierte Sachen sind, würde ich drüber nachdenken. Oder wenn es irgendwann eine Größe hat, die eine gewisse infrastrukturelle Größe so erreicht, dann könnte man darüber nachdenken. Dann müsste man aber echt, ich finde es kompliziert, weil es gibt ja nicht nur die Ostdeutschen als Minderheit, sondern auch noch andere Minderheiten. Dann könnte man sich auch darüber ich bin da, muss ich ehrlich sagen, nicht in dem Thema, was so Minderheitenschutz und also in dem Bereich von Chefetagen, ich weiß, dass Ostdeutsche da Scheiße abschneiden. Am liebsten würde ich sagen, nein, weil es muss so viele Starke geben, die kämpfen sich da allein rein. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Aber das wäre vielleicht kann ich die in 10 Jahren sagen. Ich melde hiermit schon mal meine Antwort für in 10 Jahren an. Brauchen wir nicht, weil die haben sich da schon alleine reingeboxt.
Hervorragend. Die Liste für 2036 hat somit schon mal den ersten Gast. Finde ich gut. Zweite Frage. Was sind Dinge, und damit meine ich so Produkte, Eigenschaften, Werte, die typisch ostdeutsch sind, von denen du sagst, das ist voll gut, dass wir sie im Hier und Jetzt, also im gemeinsamen Hier und Jetzt haben? Oder wovon würden wir mehr brauchen? Und es war schon alles dabei und deshalb habe ich vorhin so geschmunzelt, von natürlich den klassischen kulinarischen Produkten über irgendwie die Kinderbetreuung. Aber was glaubst du, was sind so typische ostdeutsche Dinge, von denen es richtig gut ist, dass wir sie jetzt hier haben? Oder was haben wir so ein bisschen auf dem Weg verloren?
Ich versuche immer, was mir einfällt, merke ich sofort, aber das haben ja die Leute aus anderen Bundesländern auch. Ich glaube, nicht so richtig, wenn ich jetzt auch das mit aus Sachsen diese Erfahrung mitnehme, dann ist das so eine Gelassenheit darüber, wenn andere Witze über einen machen, dass das nicht immer von oben herab sein muss, sondern das auch einfach, aber dass die wahrscheinlich weniger angreifbar sind, wenn man sie einfach hinnimmt. Aber ich kann mir verstehen, wenn Leute da auch das gefressen haben und keinen Bock darauf haben. Aber ich glaube, das merke ich manchmal so, es lässt sich einfach erleben, das kurz mit wegzulächeln und fertig und nicht den großen, also so eine Art, ein bisschen Gelassenheit bei den eigenen Schwächen, glaube ich.
Ja. Interessant. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen zu dem Beispiel, was du vorhin hattest, so ein bisschen vielleicht auch, von wem es kommt. Weil ich bin da auch sehr gelassen, aber ich reagiere auch manchmal ein bisschen empfindlich, mein Lieblingsspruch ist ja, hört man ja gar nicht. Da denke ich mir, was willst du denn hören, wie ich spreche, weißt du? Das kommt auch ein bisschen drauf an, wer es sagt. Ich kann grundsätzlich schon drüber lachen, aber ich bin auch manchmal echt angefressen. Aber das könnte so ein Beispiel sein, ohne Frage. Gelassen.
Manchmal tun mir Leute so leid, wenn die sich so reingearbeitet haben in dieses, und dann kommt man da nicht mehr raus. Und dann, glaube ich, hindert das manchmal. Und dann denke ich manchmal, hey, hier war es vielleicht jetzt gar nicht, war es ganz positiv gemeint oder gar nicht so. Und dann denke ich manchmal, hey, da könnte man mal so als von Ostdeutschen zu Ostdeutschen aufrütteln und sagen, komm, scheiß drauf. Ihr habt hier trotzdem eine krasse Industrie in Dresden angesammelt. Da kann man auch stolz drauf sein.
Ja, absolut. Und letzte Frage, lieber Benni. Wen möchtest du in diesem Podcast hören? Anspruch muss sein, Ostdeutsch oder zumindest mit den Themen beschäftigt und am Leben, weil es wurden auch schon tote Menschen genannt und da habe ich gesagt, das wird schwierig. Also.
Am liebsten aus Eigeninteresse würde ich hier meinen Layouter am liebsten Tim Ehlers hören, weil der einfach der witzigste Typ der Welt ist. Wenn du so, der ist aber, ich weiß nicht, der so Bock hat auf so Sachen, aber der Mensch, mit dem ich hier super gerne arbeite und der einfach, ich würde mir den Podcast dann anhören, weil der da mehrere viel bessere Witze als ich reinbauen kann. Du meinst aber wahrscheinlich in die Richtung, welche Unternehmer gibt es hier, ne? Ich glaube, vielleicht hattest du den schon, aber ich bin krass beeindruckt von Robert Dahl und dieser ganzen. Er war schon da, oder?
Nein, aber du bist der Zweite, der ihn nennt und die Anfrage liegt bei ihm. Also genau. in dem Moment liebe Grüße an dich, Robert. Es ist Nummer zwei. Ja, also finde ich gut, Benni. Kannst du ruhig erzählen.
Genial finde ich daran, wie absurd das ist. Also wenn sich jetzt einer, sagen wir mal, es würde kein Unternehmen bestehen und einer sagt, ey Leute, ich habe so eine Idee, wir nehmen jetzt eine Frucht, okay, oder eine Nuss, ne, die Erdbeere, und dann bauen wir ein Imperium um diese Erdbeere herum. Und dann machen wir irgendwann alles aus der Erdbeere. Scheißegal, das, was mit der Erdbeere tut, ist mir kackegal. Wir machen alles zur Erdbeere. Das wirkt eher wie so ein Kabarettstück oder so, was irgendwie einer so aus Quatsch erzählt. Und der Typ hat es einfach gemacht. Und das finde ich Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was sie da genau machen. Ich weiß nur, dass das wahnsinnig ist. Deshalb solltest du interviewen.
Genau diese Fragen würde ich ihm stellen und ich glaube, jetzt kann er nicht mehr anders. Jetzt wird's langsam unangenehm. Also nein, Benni, ich kann nur sagen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Offenheit und für all die Craziness, die ihr auch an den Tag legt. Oder ich glaube, es braucht so Typen und Marken wie euch und die Zitate, die ich genannt habe, sie sind nicht ganz falsch, weil ihr macht einfach viele Dinge anders, ihr macht sie auf euren Weg, das finde ich richtig stark und vor allen Dingen der Einsatz für die Demokratie und für den Erhalt auch von irgendwie klaren demokratischen Strukturen. Richtig cool. Schön, dass du darüber gesprochen hast. Schön, dass du hier warst. Und 2036 ist in the books already.
Habe ich mir eingetragen. Danke. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Ciao, Benni.
Ciao.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.